Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sammeln uns heute Morgen unter ein Wort aus dem Propheten Jeremia. In der Losung stand es schon mal heute, Kapitel 31, Vers 31 bis 34. Da heißt es: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, im letzten Sommer, es war Sonntagmittag, gerade 2:30, klingelt es an der Haustür. Ich denke, was ist das denn oder wer ist das denn? Unchristliche Zeit, ich wollte gerade den Kopf zurücklegen. Der zweite Gedanke war, der Abraham hat auch schon mal Besuch gekriegt, das war auch mittags, Siesta. Und draußen standen dann 3 Männer und dann kam ein Gespräch zustande und am Ende des Gespräches kriegt der Abraham zu hören, du sollst einen Sohn kriegen. Also ich brauchte da brauche keinen weiter. Ich habe 2 Söhne, aber trotzdem, ich gehe zur Türe. Ja, Gott kommt immer ungelegen, meistens zu einer Zeit, die wir es nicht wollen. Aber das jetzt nur nebenbei. Also ich gehe zur Haustür, draußen steht ein guter Bekannter, ob ich nicht mal gucken wollte. Ich gehe mit und dann sehe ich, was er mir zeigen will. Da stand in der hellen Sonne ein weißer Jaguar, ein F-Type Cabriolet. Steigst du ein? Fragt er. Alle Müdigkeit ist verschwunden. Ich denke, sowas lässt man sich doch nicht entgehen. Kaum Platz genommen, faucht die Maschine los, alles vibriert, 350 PS, meint der Bekannte, aber bei 250 Kilometer pro Stunde ist eine Sperre eingebaut. Leider, höre ich heraus. Wir rollen los. Kurz gibt er Gas, man hat den Eindruck, die ganze Nachbarschaft zuckt zusammen. Endlich die erste freie, sogar zweispurige Straße, aber 30er-Zone. Ärgerlich. Manchmal ist doch die Straßenverkehrsordnung als ein echtes Hindernis, denke ich. Weit und breit kein Auto und weit und breit kein Mensch. In diesem Fall sagt das Gefühl Freiheitsberaubung. Kurz darauf, die Ampel vor uns springt auf Rot und das bei den 350 PS noch mehr als ärgerlich. Und wieder weit und breit kein Auto und weit und breit kein Mensch. Eine Sekunde nach der anderen tickert dahin. Die Straßenverkehrsordnung mag ja ihren Sinn haben, aber, denkt man sich, ist diese Verkehrsordnung hier nicht fehl am Platze? Wäre hier nicht ein bisschen Flexibilität besser, wenn sich doch die Zeiten ändern und der Verkehr sich ändert? Hauptsache, wir nehmen ein bisschen Rücksicht aufeinander. So macht man das doch heute nicht nur in der Gesellschaft, auch in vielen Kirchen. Die Zeiten haben sich geändert, sagen sie, und auch unser Verkehr untereinander und unsere Möglichkeiten müssen wir doch nutzen. Warum dennoch diese alten roten Ampel? Hat der Schöpfer seine Schöpfung nicht reich an Varianten geschaffen? So denken ja viele Leute, auch in den Kirchen. Plötzlich zeigt die Ampel grün. Ach, von wegen. Es war doch nur die Fußgängerampel. Also wieder 20 unendlich lange Sekunden warten. 1, 2, 3, 4, 5, ein Twingo kommt und bleibt neben uns stehen. Die Frau am Steuer, da links neben uns, sitzt etwas höher und guckt von oben ins Cabrio. Bloß jetzt nicht hinsehen. Zwei Gedanken im Blick der Fahrerin. Zuerst staunen, aber dann, tja, aber gegen eine rote Ampel kommen die mit ihrem flotten Schlitten auch nicht an. Endlich grün. Endlich geht es weiter und endlich nach unendlich langen 3 Kilometern die Autobahnauffahrt. Jetzt geht's los. Rein in die Einfädelspur und dann sofort im 45-Grad-Winkel auf die linke Fahrspur. Der Körper wird in den Sitz gedrückt, die Maschine schießt nach vorn. Ohrenbetäubend, der Sekundenbruchteil unter den Brücken. Die Tachonagel wischt von links nach rechts über die Anzeige. Die Augen können kaum folgen. Die Autos rechts huschen nach hinten vorbei. Plötzlich, da vorne, gar nicht so weit weg, kommt jemand auf den Gedanken, einen Mittelstreifenfahrer, der 120 fährt, mit 130 Kilometern zu überholen. Auch wenn es Sonntag und früher Nachmittag ist, das Verständnis für diese Fahrweise hält sich bei den eigenen 350 PS in Grenzen. Gleiches Recht für alle und ganz rechts ist alles frei, nur ärgerlich. Natürlich macht eine Straßenverkehrsordnung schon Sinn. Siehe das Thema Abstand, siehe das Thema Rücksicht, ob beim Blick in den Rückspiegel oder im Blick auf die Bedürfnisse der anderen Verkehrsteilnehmer. Bei genauem Hinsehen macht sie viel Sinn. Es gibt auf dem Erdball Städte, da zählt der stärkste Wagen und das gibt dann immer wieder atemberaubende Situationen. Jeder, der diesem Getümmel entkommen ist, ist froh, wieder eine stabile Ampelanlage vor sich zu haben. Und doch, immer wieder auch der andere Eindruck. So eine Ordnung bremst auch ärgerlich aus. Kein Wunder, wenn da einer versucht, herauszuholen, was herauszuholen ist. Und froh ist, wenn keiner kontrolliert. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Es lebe die Freiheit. Und das nicht nur im Straßenverkehr. Das gibt es ja überall. Unser Predigttext spricht ja auch davon. Da hat es dem Herrn über Himmel und Erde gefallen, einmal einen Menschen, den Abraham, und dann ein Volk anzusprechen, hat sie herausgerufen aus dem Einerlei des Lebens, aus den gewohnten Gleisen, immer wieder und immer wieder, letzten Endes nichts Neues unter der Sonne. Und hat sie nicht nur herausgerufen, sondern er hat sie auch herausgeholt. Erst recht hat er das getan, wo sie in die Hand Fremder gerieten und zu Sklaven gemacht wurden. Er hat sich ihnen verlässlich an die Seite gestellt und hat ihnen gute Wege durch das Leben in dieser Welt gezeigt. Er hat ihnen für seine Schöpfung eine Gebrauchsanweisung mitgegeben. Ordnungen, die zur Freiheit helfen sollten, verlässliche Orientierungen über den Augenblick hinaus, ja natürlich auch eine Grenze, die ganz deutlich anzeigt, dass ein anderer das letzte Wort bei unserem Verkehr untereinander hat und nicht wir die Herren sind, die tun und lassen können, was ihnen gerade gut scheint. Aber gedacht war das ja als Hilfe zur Freiheit. Und dann ist das bei denen, die diese Gebrauchsanweisung für die Freiheit mitbekamen, im Handumdrehen zu einer höheren Straßenverkehrsordnung mit lauter Gehboten und Verboten geworden. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Als ob Gott nicht mehr der geblieben ist, der sich zu uns Menschen herabbeugt und sich an ihre Seite stellt und uns die Hand reicht, um uns herauszuholen. Ja, herauszuholen aus dem Gesprüpp des Alltags und uns ans Ziel zu bringen, sondern als ob Gott im Handumdrehen seinen Leuten zum Gesetzgeber wird, der ihnen was will und der nur noch das Leben reglementiert, der sozusagen das Leben auf rote Welle schaltet. Diese Erfahrung machen wir ja immer wieder. Irgendwie ist diese Lebensordnung, diese Gebrauchsanweisung für Glaube und Leben außen vor geblieben. Bei den einen blieb sie im Kopf hängen, den anderen stieg sie zu Kopf und bei den dritten landete sie einfach im Abfall. Aber ins Herz kam sie nicht. Dieser Bund, diese Ordnung zum Leben, hatte für die Menschen damals dieselbe Wirkung wie die rote Ampel für den Jaguar, der endlich nur loslegen will. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch nicht bei uns, die wir immer wieder kommen, um Gottes Wort zu hören. Es macht uns ja zu schaffen, liebe Schwestern und Brüder, es macht uns ja zu schaffen, wenn ein Wort der Schrift uns anspricht auf etwas, was sich schlecht mit dem Glauben verträgt und was wir doch so gerne wollen. Es geht uns dicht, wenn ein Wort aus der Predigt, ohne dass der Prediger es weiß, uns die Augen öffnet und unser Tun auf einmal ganz anders aussieht, als wir es sehen. Es gefällt uns nicht, wenn wir durch Gottes Anreden Grenzen gesetzt bekommen, die uns erstmal im Weg stehen. Dann kommt uns der Glaube vor wie eine religiöse Straßenverkehrsordnung. Und Gott, den sehen wir als einen, der uns die Freiheit beschneidet, obwohl wir ja auch das andere kennen. Wir erfahren so manches Mal, welchen Raum zum Leben Gottes Gebot schafft. Wir wissen es zu schätzen, wenn die Freundlichkeit, die Gottes Gebot von uns will und die wir unter uns Menschen brauchen, wenn die Freundlichkeit unter uns echt ist und keine Fassade, wenn das Recht des Staates, Ehe und Familie und Privatsphäre und Eigentum schützt und den Übergriff ahndet. Wir ahnen nicht, was es heißt, dass jeder Mensch vor Gott auf derselben Stufe steht und jeder für sein Tun Gott Rechenschaft ablegen wird. Wir sehen uns in diesem Leben eben nicht zum letzten Mal. Was für eine Freiheit finden wir in dem Wort, das Gott uns gegeben hat? Denken wir einfach mal an die große Politik. Die wenigsten wissen, dass die Wiege unserer modernen Demokratie nicht in Athen stand. Die Wiege unserer modernen Demokratie stand am Sinai. Das hat der indische Denker Vishal Mangalwadi in dem schönen Buch der Mitte, das Buch der Mitte, so deutlich aufgezeigt. Die Wiege der Demokratie stand nicht in Athen. Da waren es die Eliten, die den Ton angaben. Und wenn man weiß und sieht, wie die Eliten, wenn sie Macht haben und Macht bekommen, handeln, das brauche ich ja nicht weiter zu erzählen. Die Wiege der Demokratie stand auf dem Sinai. Bei allen Unterschieden, die es unter uns Menschen gibt, bei allen Begabungen, die wir Menschen bekommen haben von dem Schöpfer der Welt, von unserem Herrn, bei allen Unterschieden steht keiner über dem anderen und jeder hat sein Recht. Und erst recht hat jeder Mensch, auch der Schuldigste, eine Würde. Viele haben vergessen, dass, wenn wir die Heilige Schrift sorgfältig lesen, wie dieses Hinhören unsere eingefahrenen Denkhorizonte aufbricht, weil da ein lebendiger Gott ist, und der ist genau das genaue Gegenteil von Gehen und Festlegung und Schicksal. Und er bleibt unserer Welt nicht außen vor. Gott hat damals mit Menschen einen Bund geschlossen. Und das heißt im Klartext, er hat ihnen damals und uns auch heute keine religiöse Straßenverkehrsordnung in die Hand gedrückt und gesagt, nun pariert mal schön. Gott hat damals einen Bund geschlossen. Und dieser Bund heißt, da stellt sich der Herr über alles Leben an die Seite von schwachen und fehlerhaften Menschen und schenkt sich ihnen selbst und gibt ihnen zum Leben eine Gebrauchsanweisung, die sich sehen lassen kann. All dieser Lebensraum ist uns in diesem Gebot und Bund gegeben, ja. Und doch, die Sache mit dem Jaguar vor der roten Ampel, das ist immer wieder auch unser Ort, wenn unser Leben es mit Gott zu tun bekommt. Wenn unser Leben mit Gott zu tun bekommt, das ist eine Geschichte, die nie gut gegangen ist, eine Geschichte des Scheiterns. Wie oft hat Gott seine Leute gesucht und sie haben ihm den Rücken zugekehrt? Wie oft haben seine Leute richtig sein wollen und haben doch nur sich selbst gekannt? Der Bund mit Gott blieb im Kopf, aber er kam nicht ins Herz. So bewundernswert die Frommen aller Zeiten auch sein mögen, solange im Herzen ein heiliger Jakob oder eine fromme Helene sitzt, ist kein Platz da für Gott. Und deshalb ist das Ganze auf Menschenseite eine Geschichte des Scheiterns geworden. Und wir können nur sehen, da geht es nicht weiter. Der Karren ist zu verfahren. Mit du sollst und du musst, mit Strafandrohung und Strafe, ist da nicht herauszubekommen, der Karren. Wir bekommen das mit, wenn Gott wie Gott ein ums andere Mal seine Leute ruft und sie fahren ihren Weg weiter. Sie fahren ihren Weg weiter bis in den Scherbenhaufen. Und Gott, was macht er? Gott greift genau an der Stelle an, wo die Entfremdung zwischen ihm und uns am allergrößten ist. Er kommt dahin, wo wir mit ihm überkreuzt sind. Er kommt in den Schaden, den wir nicht mehr reparieren können. Er tritt dahin, wo wir ihm den Rücken zukehren, auch wenn wir ihn sonst recht gut gebrauchen können, und nimmt das weg. Aber denken wir doch bloß nicht, das ist ein schöner Gedanke, denken wir erst recht nicht, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ein Philosoph hat ja einmal dem Sinn nach gemeint, vergeben, das ist Gottes Job. Nein, das ist vergeben nicht. Vergebung ist nicht selbstverständlich. Und die böse Tat ist keine Dummheit. Die böse Tat hängt uns an. Und sie verfolgt uns so lange und fordert so lange ihr Recht ein, bis sie vor Gott eingestanden und ausgesprochen ist und bis wir vor Gott für sie um Vergebung gebeten haben. Sehen Sie, hier, wo es uns dicht kommt, hier, wo wir Menschen sind, wo wir sehr fehlerhafte und irrende Menschen sind, da ist uns nicht geholfen mit irgendwelchen religiösen Allgemeinplätzen, mit irgendwelchen höheren Bußgeldkatalogen. Wir haben es ja nicht mit einer religiösen Straßenverkehrsordnung zu tun, sondern mit einem lebendigen Herrn, der uns per Du begegnet, der uns gut ist, der nicht unseren Kopf will, sondern unser Herz. Er redet uns an und er sagt da ja doch, dass er diesen Riss, der zwischen uns und ihm ist, wegnimmt. Er will das Unmögliche tun, dass sein Wort für uns nicht mehr eine kalte Ampelanlage ist, sondern dass wir merken, er redet uns an. Und wir sind gemeint. Wir mit unseren Geschichten, nicht wir mit unseren guten Vorsätzen, sondern wir mit unseren Geschichten sind gemeint. Und sein Wort holt uns heraus aus dem Gefängnis unserer Gedanken, unserer Vorstellungen und auch uns aus dem Gefängnis unserer Taten. Wie sieht das denn in den Geschichten von Jesus aus? Wenn wir genau einmal hingucken ins Neue Testament, dann stellen wir doch das fest. Es hat sich nur dort etwas bewegt, wo Jesus hingekommen ist. Nur da und sonst nicht. Sonst ging das immer seinen gewohnten Trott weiter. Außerhalb von Jesus organisierter Leerlauf. Die Menschen konnten nur dort neu anfangen, wo Jesus vergeben hat. Aus ihren Gefängnissen kamen auch die Leute um Jesus nur dort heraus, wo er ihnen in den Weg gekommen ist. Da passiert es denn, dass Gott nicht mehr fremd ist. Da passiert es denn, dass der Riss wegkommt. Und da passiert es denn auch, dass wir wieder neu anfangen können. Denn wir brauchen einen, der uns wegnimmt, was bei uns nicht stimmt und was uns einholt und die Grenzen, die wir eben nicht überwinden können. Das befreit. Wir hören, Gott selbst tritt für die Schuld ein und dafür stirbt Jesus am Kreuz. Er trägt sie. Lassen Sie uns das immer wieder hören. Er trägt sie. Er, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und der, der ihm Recht gibt, der soll frei sein und soll bekommen, was er sich zusprechen lässt. Vergebung, das ist eben kein religiöser Wisch. Das ist auch keine Erfahrung von Leuten, die vielleicht seelisch etwas stabiler sind. Vergebung gibt es deshalb, weil Gott sich so dahin gegeben hat, dass er selbst bezahlt hat für das, was wir ihm schulden. Er hat bezahlt mit dem Blut Jesu Christi, seines Sohnes. Und das gilt. Und so nimmt er den Schaden, den wir nicht mehr reparieren können, und nimmt ihn weg und tut das so, dass er selbst ihn nicht mehr in seiner Erinnerung behält. Haben wir das gehört aus dem Predigttext eben? Er will nicht mehr an das, was war, denken. Das ist das genaue Gegenteil von Facebook und Co. Bei Gott wird gelöscht und nichts steht mehr zwischen ihm und dem, der sich das gefallen lässt. Und wir, die wir das für uns nehmen, sind wir nun besser als andere? Stehen wir dann mit einem Bein schon im Himmel? Wir sind nicht besser und wir werden auch nicht besser. Weil wir nur davon leben können, dass einer da ist, der mit unserer Art fertig wird. Das ist unser Kontaktpunkt zu Gottes neuer Welt. Und das und nicht unser Kopf mit seinem frommen Wissen. Frommes Wissen macht uns nicht fromm. Von dem Leben, der mit unserer Art fertig wird, das ist ja immer wieder unsere tägliche Aufgabe mit uns selbst. Jeden Tag, möchte ich sagen, spüren wir, wie sehr Gott mit seinem Wort bei uns außen vor bleibt. Die Einleitung zum Weihnachtsfest ist ja nicht anders. Jesus wurde geboren, Maria wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Kein Platz für Gott, gilt heute noch genauso. Das gilt auch im Altenheim, wo die Menschen nichts zu tun haben. Kein Platz vor Gott. Da ist nämlich die dröhnende Leere, die da kommt, die den Kopf auffüllt. Furchtbar ist das, aber Gott schafft es natürlich doch, hier reinzukommen in unsere Welt. Hat er damals geschafft, schafft er heute auch noch. Er kommt. Das ist das Weihnachtsevangelium. Jeden Tag eben merken wir auch, meine ich, wie es unter uns nicht so gelingt, wie es gelingen sollte. Jeden Tag kommt uns eine rote Ampel quer oder reizt uns die Überholspur und kommt uns einer zu dicht. Bei all diesen Dingen brauchen wir mehr als kluge Tipps. Wir brauchen einen, der uns aus der Klammer unseres Denkens und auch vom Diktat der anderen befreit. Wir brauchen Erlösung. Ich denke wieder an eine Geschichte, die Ihnen bestimmt schon bekannt ist. Christ hat einem Mitmensch, Mitchristen in einer Auseinandersetzung ein sehr scharfes Wort an den Kopf geworfen. Der andere schießt zurück. Da kommt ein Freund zum Erstgenannten und sagt: Karl, mit diesem Wort hast du dem Ulrich böses Unrecht getan. Du musst es zurücknehmen. Du musst die Sache in Ordnung bringen. Das Wort hängt dir an. Dem Angesprochenen gefiel das gar nicht. Und doch sah er ein, das Wort, das ich gesagt habe, und mein Glaube an Christus, das passt nicht zusammen. Und dann sagt er zu dem, der ihn angesprochen hatte: Ich will es tun, ich gehe hin. Um Jesu willen. Um Jesu willen. Der nämlich war seine Lebensmittel geworden und von dem lebte er. Und das wollte er sich nicht nehmen lassen. Mag sein, dass die beiden zu unterschiedlich waren und weiterhin menschlich viel Abstand halten mussten. Aber eines war klar: Das Unrecht stand nicht mehr zwischen ihnen. Zwischen ihnen stand der Gekreuzigte und Auferstandene. Und das ist befreiend. Es ist immer befreiend, wenn ein guter Abstand da ist Und richtig befreiend ist es, wenn der Auferstandene dazwischen steht. Und wir wissen, der kann auch das Miteinander anders noch gestalten, als wir es gestalten können. Und befreiend ist auch das andere, wenn Gott uns mit seiner Vergebung erreicht, wenn einer entdeckt, ich habe keinen Gott auf Papier, und wenn ich sein Wort lese und höre, dann begegne ich keinem Paragraphenbuch, aber ich begegne dem, der mit mir etwas anzufangen weiß, dann kann ich selbst meine Entdeckungen machen mit ihm. Dann wird mir keiner mehr kommen können und mich zu belehren meinen, wie ich mir Gott vorzustellen habe. Wer Vergebung erfährt, wird zum Entdecker, weil der, der vergibt, mit der Vergebung auch seinen guten Geist gibt. Und der leitet in alle Wahrheit. Als die Hugenotten in Frankreich in der Reformationstag die frohe Botschaft von Jesus entdeckten, haben sie sich gesagt, der Geist Christi öffnet uns die Schrift. Das tut er, wenn wir die Schrift lesen. Dazu brauchen wir keine andere Autorität, kein kirchliches Lehramt, keine Wissenschaft der Welt hat das Recht zu entscheiden, wie die Welt auszulegen sei. Denn Gottes Geist legt die Schrift aus sich selbst aus. Diese Entdeckung hat ihnen Verfolgung, Gefängnis und Tod gebracht. Das war das eine. Aber das andere war, jeder, klein oder groß, hat nun Gott selbst entdecken können, wie er sich als der barmherzige Herr zeigt. Es soll ja niemand und nichts mehr zwischen Gott und uns stehen. Keine Sünder, kein Priester, kein Pfarrer, keine Kirche, keine Auslegungsmethode, nichts soll mehr zwischen uns und Gott stehen. Es soll niemand zwischen uns und Gott stehen, als allein der, der für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, seinem Sohn, unserem Herrn. Amen.